Guten Morgen zusammen. Es ist schön, wieder bei euch zu sein, diesmal in einem anderen Gebäude. Ich war schon länger, glaube ich, nicht hier. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr schon in diesem sehr schönen Gebäude seid. Ihr habt hier viel mehr Platz zum Wachsen. Es ist schön, bei euch wieder zu sein und in die freundlichen Gesichter zu schauen. Ja, ich springe sehr, sehr spontan. Ab heute Morgens eigentlich habe ich die Information, hier zu predigen. Und für den Text, der heute dran wäre, habe ich einfach zu wenig Zeit gehabt, einzuspringen. Ich hätte vielleicht eine Vorlesung machen können über die Geschichte von Apostel Paulus. Sehr, sehr faszinierend. Gerade Kapitel 1, wo er von seiner Bekehrung erzählt, wie er dann zum ersten Mal nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kommt. Und dann ab Kapitel 2 erwähnt er, dass er nach 14 Jahren erst dahin kommt. Wir werden das, den Text, den ich heute lese, etwas einbetten. Wenn ihr die PowerPoint anmachen könnt, dann, ach, hier hinten ist sie. Okay. Ja, ich werde sprechen über das Thema, du bist ein Kind und dementsprechend auch Erbe. Und ich werde diesen Text auch etwas einbetten, auch theologisch. Dann werdet ihr sicherlich auch ja, den Galaterbrief vielleicht noch besser mitverfolgen können in den nächsten Predigten. Das Thema heißt, wie gesagt, du bist ein Kind und Erbe. Und nicht immer habe ich, wie die Studenten am Bibelseminar Bonn es lernen, drei Punkte predigten. So lernen sie es bei Heinrich Derksen, aber diesmal habe ich doch drei Punkte gemacht. Und sie sind ganz einfach. Ich versuche immer ganz schlicht und einfach zu formulieren. Und wir werden nachher sehen, dass der Inhalt so tiefgreifend ist, wenn wir sie richtig verstehen. Der erste Punkt ist: Gott, dein Vater, das Beste, was dir passieren kann. Und da werde ich über Gott reden zuerst. Auch ganz simpel. Wir reden mal über Gott, den Vater. Und beim zweiten Punkt habe ich das so formuliert: Es ist etwas provozierend, ich gebe es zu. Wer schlecht lebt, macht seinen Vater schlecht. Da reden wir über uns, denn Vater-Sohn-Verhältnis, Vater-Tochter-Verhältnis ist immer eine Beziehung und dann muss man über beide Seiten reden und dann werden wir uns dem dritten Punkt, dem eigentlichen Thema, was auch angekündigt wurde, widmen. Wer Erbe ist, auch ist ein Glückspilz. Und wir wollen den Text erstmal lesen und Paulus macht eigentlich hier in Kapitel 3 und 4 den theologischen, sehr schwierigen Brocken sozusagen. Und dieser Text ist eigentlich fast ein dritter Anlauf, etwas zu erklären. Wir lesen diesen Text mal, Galater 4, 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Bevor wir zu den drei Punkten kommen, kurz die geschichtliche Einordnung und auch die theologische Einordnung. Paulus ist nach seiner Bekehrung nicht gleich in die Mission gegangen. Das werdet ihr in den nächsten Kapiteln, den nächsten Predigten wahrscheinlich hören, Kapitel 1 und 2. Sondern Paulus war zuerst nach 3 Jahren nach Jerusalem gekommen, aber das ging nicht gut in Jerusalem, denn dort kannten sie ihn. Er hat nämlich Stephanus ermorden lassen und seine Kleider wurden ihm zu Füßen gelegt. Es war keine gute Situation. So ist Apostel Paulus aus Jerusalem weggegangen in seine Heimatstadt, dort, wo er eigentlich gewohnt hat, und kehrt erst, Kapitel 2, Vers 1, lesen wir das, nach 14 Jahren zum zweiten Mal nach Jerusalem zurück. Ich zähle das inklusive, 3 Jahre plus, dann die nächsten Jahre inklusive 14. Das heißt, mindestens 15 Jahre vergehen, dass Apostel Paulus, oder vielleicht sogar mehr, je nach Zählung, dass Apostel Paulus in die Mission geht. Von der Gemeinde Antiochia, eine sehr lebendige Gemeinde gemischt, Heiden und Juden waren da, ich schätze mal auch einige Intellektuelle, Denn diese Stadt war eine Stadt, wo auch sehr viele Geschäftsleute wohnten. Vielleicht war Lukas sogar dort beheimatet, gebürtig. Und nun macht Apostel Paulus sich auf die Reise in die heutige Türkei, Kleinasien, Südgalatien. Er besucht dort einige Gemeinden und erlebt vieles. Menschen bekehren sich, Juden kommen zum Glauben, sie verstehen, dass Jesus der Erlöser ist. Heiden kommen zum Glauben und zum ersten Mal passiert es, dass in der heidnischen Welt, davor waren es auch schon Ansätze, dass hier Menschen zum Glauben kommen und aus zwei ganz verschiedenen Blöcken zueinander finden und eine Gemeinde bilden, nämlich Juden und Heiden. Für die Juden war das eigentlich normalerweise No-Go, sagt man, dass sie mit Heiden zusammen gegessen haben, Gemeinschaft gehabt und dass die Heiden zum Volk Israel jetzt dazugehören. Aber sie haben verstanden, dass durch Jesus Christus sie nun eine Einheit sind, dass sie auch Kinder Gottes geworden sind. Nun ist Apostel Paulus, nachdem er die Mission gegründet hat, nachdem er die Gemeinden gegründet hat, wieder zurück nach Antiochia und hört aus diesen Gemeinden, dass Menschen, die nicht zum Glauben gekommen sind, jüdische Nachbarn, jüdische vielleicht Verwandte, Bekannte, wie auch immer, die gesagt haben, was, du bist zum Glauben an Jesus gekommen, du verlässt das alttestamentliche Gesetz, das geht gar nicht. So, die neu bekehrten Juden sind also sehr unsicher geworden und sie kippen wieder zurück in das alttestamentliche Glaubensleben unter dem Gesetz. Und Paulus hat das Gefühl, er verliert sie wieder. Und bevor er nach Jerusalem geht zu diesem ganz großen Aposteltreffen, Apostelkonzil nennen wir das, wo diese Fragen geklärt werden sollten, lässt ihn das keine Ruhe und er schreibt diesen Brief, bevor er eigentlich sogar nach Jerusalem zu diesem ganz großen Apostelkonzil gekommen ist. Und erklärt Folgendes in diesem Brief. Der Galaterbrief ist eines der ganz wichtigen und der erste Brief von Apostel Paulus, der diesen großen Zusammenhang der Juden und Heiden, diese heilsgeschichtliche Zusammenhänge klärt. Später schreibt Apostel Paulus auch den Römern einen Brief, wo er auf diese Dinge eingeht. Aber auch Epheserbrief, wo er die Heiden als lang ersehnten sozusagen Verwirklichung des Planes Gottes sieht. Und nun beginnt er, einige Anläufe zu machen, weil für die Juden war es nicht einfach, das zu verstehen. Und das ist der schwerere Brocken für die Prediger demnächst, ja, dass sie Kapitel 3 und 4 so ein bisschen schauen, wie argumentiert Paulus. Aber ich will das ganz vereinfacht darstellen. Er spricht über den Beginn des Volkes Israels mit Abraham. Abraham war eine Leitfigur vom Volk Israel. Und Paulus sagt, schaut mal, Gott hat begonnen mit Abraham ohne Gesetz. Er wollte ein Glaubensvolk haben. Und dann spricht er über das Gesetz, über die Zeit. Das sind 1,5 Jahrtausende, nachdem Israel aus Ägypten rausgegangen ist und dann das Gesetz bekommen hat, bis zur Geburt Jesu war die Zeit des Gesetzes. 1,5 Jahre ungefähr, nicht ganz oder sogar mehr. So je nachdem, wie man zählt, wann das Volk Israel ausgewandert ist. Und dann spricht er über Jesus, der jetzt wieder das verwirklicht, was eigentlich Gott mit Abraham vorhatte. Und jetzt muss er darüber reden, über die Zeit des Gesetzes. Denn das war die ganz große Frage, was machen wir mit diesem Gesetz dann? Sollen wir das beiseite legen oder nicht? Und ich habe bereits gesagt, entweder zwei, je nachdem, wie man diesen Text integriert, oder ich finde das fast, dass Apostel Paulus zum dritten Mal ausholt und über diese drei Blöcke sozusagen, die Zeit von Abraham, dann das Gesetz und dann Christus, nachdem wir gläubig geworden sind, was passiert jetzt? Wie ist diese Zeit zu definieren? Und er gebraucht hier ein Bild und das ist eigentlich einfach. Er sagt, schaut mal, ihr wart Kinder Gottes, das heißt, ihr seid ein Volk Gottes geworden. Ihr wart Kinder Gottes. Und er vergleicht sie mit einem Sklaven. Er sagt, schaut mal, ein Sklave ist jemand, der nicht weiß, wie er leben soll. Ich versuche das mal ein bisschen vielleicht zu negativ darzustellen, damit wir uns bewusst ist. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ein Sklave nichts zu sagen hat. Er musste arbeiten, er hat das zu tun, was der Chef, was der Herr ihm gesagt hat. Das heißt, er war unmündig, er war jemand, der nicht irgendwie planen musste. Er hat einfach ausgeführt, nach dem Motto, das darfst du nicht und das musst du tun. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du bestraft. Das ist so ein Verhältnis eines Sklaven zu einem Herrn. Und Paulus sagt, schaut mal, das ist nicht das, was ihr gewesen seid, denn ihr seid Kinder, ihr wart, Gott ist euer Vater gewesen. Nur das Problem ist, dass ihr in der Zeit des Gesetzes, 1,5 Jahrtausende lang, wart ihr zwar Kinder, aber ihr wart auf der gleichen Stufe wie ein Knecht. Denn ihr wart unmündig. Nun, was ist eine Mündigkeit? Jetzt sind wir in das Verhältnis, in das mündige Verhältnis durch Jesus Christus hineingestellt worden. Ja, wir sind Kinder Gottes, die Jesus nachfolgen, die Gott zum Vater haben und wir sind mündig. Stellen wir uns mal die Frage, was ist Mündigkeit? Ihr wisst, was mündig oder Zeit der Mündigkeit ist oder nicht. In Deutschland ist es so, dass jemand bis zum 17. Lebensalter offiziell nicht mündig ist. So wäre es hier unter 17. Ja, ich muss nicht zeigen, ja. Ist vielleicht unangenehm. Dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich muss horchen zu Hause. Und dann ist es wieder ein bisschen kompliziert, nein. Aber eine Zeit der Mündigkeit, gut, der Staat hat es irgendwo auf ein bestimmtes Alter begrenzt. Einige sind früher mündig, die anderen werden nie mündig. So. Aber ich habe auch meine Kinder, die sind alle jetzt mündig, aber sie waren irgendwann mal klein und sie waren zwar meine Kinder, aber sie konnten nicht sagen, Papa, ich mache, was ich will, du hast mir nichts zu sagen. Nein, nein, würde ich ihnen sagen und habe das auch oft gesagt. Du verstehst noch nicht alle Dinge, du verstehst nicht alle Zusammenhänge. Und wenn ich dich einfach essen lasse, was du willst, wärst du wahrscheinlich schon längst gestorben. Weil ich muss dir sagen, was gesund ist, was nicht gesund ist, dass du lernen musst, dass es wichtig ist für deine Zukunft, ja, dass du das und jenes machen musst. Mach das nicht, du ruinierst dein Leben und was auch immer. Das heißt, ich als Vater habe meine Rolle so verstanden, wie ich sie auch verstehen muss, nämlich als jemand, meine Kinder zu erziehen zu Mündigkeit. Dass sie irgendwann mal ohne mich in dieser Welt zurechtkommen und sagen, ich brauche meinen Papa nicht mehr. Denn ich weiß, wie das Leben funktioniert. Eine Zeit der Mündigkeit ist also eine Zeit, wo man Zusammenhänge sieht, wo man selbstständig auf den Füßen steht, Entscheidungen treffen kann, die richtig und gut sind, die zielführend sind und so weiter. Und dann ist man in der Zeit der Mündigkeit angekommen. Und Paulus sagt zu ihnen, ihr wart in der Zeit unter dem Gesetz wie kleine Kinder. Das Gesetz musste euch sagen, das darfst du nicht, das musst du und wenn du das nicht tust, wirst du bestraft und so weiter. Das heißt, ihr wart auf gleicher Stufe und jetzt ist Jesus gekommen und jetzt hat er euch in den Stand der Mündigkeit versetzt. Jetzt lebt ihr in eurem Leben, jetzt ist der Heilige Geist in eurem Leben und eigentlich müsstet ihr jetzt als Kinder Gottes mündig leben und zwar ihr müsstet eigentlich wissen, wie man lebt. Schaut mal zu den Korinthern, muss der Apostel Paulus sagen, ich kann mit euch nicht wie mit mündigen Kindern reden. Ich muss mit euch wie mit Unmündigen reden. Lest mal den Korintherbrief, wie viel Paulus mit ihnen reden muss über Sünden, über Fehlverhalten und so weiter. Nun sagt der Text, ja, dass wir als Kinder Gottes in ein völlig neues Verhältnis mit Gott hineingestellt worden sind. Und dieses neue Verhältnis hat Auswirkungen auf unser Leben. Wir sind als mündige Kinder unterwegs. Und ich möchte hier über drei Dinge reden. Einmal, Gott, dein Vater, das Beste, was dir passieren kann. Bis jetzt haben wir so ein bisschen einen kleinen Überblick gemacht, eine Hinführung, eine geschichtliche Einordnung und theologische Einordnung. Und jetzt will ich über Gott reden. Und ich finde diese Verse so faszinierend. Gott wird hier vorgestellt nicht nur als Schöpfer, als Wissender, als Herr des Universums, als jemand, der ganz, ganz fern ist, sondern er wird uns vorgestellt als ein Vater. So wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir sind jetzt seine Kinder, denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt haben wir ein bisschen das erste Problem hier. Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Wenn ich einmal sage, Gott ist dein Vater, dann weißt du noch nicht, wie ist ein Vater? Ein Drittel in der Gesellschaft, heute in Deutschland zumindest, wächst auf in einer Familie, wo der Vater entweder fehlt oder das Kind in einer anderen Beziehung lebt, zu irgendjemand, zu einem Mann, der Stiefvater ist, wie auch immer. Und selbst die Kinder, die heute Väter haben, natürlich gibt es Familien, wo es gut läuft. Aber selbst Kinder, die ihren eigenen Vater zu Hause haben, die erleben ihn eigentlich nicht immer, wie ein Vater sein muss. Schon vor langer Zeit, vor über 30 Jahren, als ich ins Studium gegangen bin, hatte ich einen Professor in Ethik. War ein ganz intelligenter Mensch, Professor Huntemann, er ist mittlerweile bei dem Herrn, lange Zeit Pastor in Bremen gewesen. Er hatte so einen Weitblick und damals war die ganz, ganz große Diskussion über Vater- und Mutterrolle, Familie und alles. Und er schrieb damals schon ein Buch, Die Zerstörung der Person hieß das Buch. Und er sprach damals schon vor fast 40 Jahren, ungefähr 40 Jahren, vor einer vaterlosen Gesellschaft, in die wir hineinschlittern. Weil Ehe und Familie zerbrochen ist in unserer Gesellschaft, empfinden viele Kinder nicht mehr, sie wissen nicht mehr, was ist ein Vater? Und die Seelsorger und Psychotherapeuten, die wissen ganz genau, dass wir sehr oft, und das erlebe ich auch in den Gesprächen nach der Predigt oder mit jungen Menschen, wenn wir von Gott, den Vater, reden, dann sagen sie, ich weiß nicht, wie ein Vater ist, denn mein Vaterbild ist geprägt durch das, was ich erlebe. Nämlich wie mein Vater ist. Und wir projizieren dann unser Vaterbild auf den himmlischen Vater. Und kann es sein, wenn ich einen liebevollen und fürsorglichen Vater habe und sehr glücklich bin in einer Beziehung, werde ich sagen, ich weiß, wie ein Vater ist. Und wenn ich sage, Gott ist dein Vater, dann weiß dieser Mensch, Gott ist ein liebevoller, ein fürsorglicher Vater, zu dem ich jederzeit hinkommen kann. Aber ich erlebe immer wieder auch Jugendliche, die einen Vater haben, der sich nie gekümmert hat um die Kinder, der mehr weg war als zu Hause. Sie haben gesehen, dass die Mutter sich selbst irgendwie durchquälen muss durch das Leben. Der Vater war nie da. Und dann, wenn du ihm sagst, Gott, schau mal, Gott ist dein Vater, dann wird er sagen, ja, ich weiß, Gott ist nie da. Besonders Jugendliche, die einen brutalen, beherrschenden oder strafenden oder unterdrückenden Vater haben, wenn du ihnen sagst, Gott ist dein Vater, jetzt werden sie sagen, naja, super, ich habe genug von diesem Druck und von dieser Art, mich zu unterdrücken, ich war nie genug zu Hause. Mein Vater hat mich nie gelobt, immer wenn ich irgendwas gemacht habe, hat er etwas zu kritisieren gehabt. Und so haben diese Menschen Probleme, wenn man sagt, Gott ist dein Vater, dann projizieren sie dieses Bild auf den Vater und denken, Gott ist ein strafender, allgegenwärtiger, allwissender, der überall reinschaut und überall nur noch mit einem gehobenen Finger mir begegnet und sagt, das war doch nicht gut, was du gemacht hast. Als ich diese Predigt in unserer Gemeinde gehalten habe, kam ein Mann auf mich zu, der so alt ist wie ich und sagte, Gerhard, du hast so recht, ich habe jahrelang konnte ich Gott als meinen Vater nicht annehmen, denn mein Vater war nicht gut. Eine Herausforderung für uns Väter. Wenn wir mit den Kindern später über den Glauben reden, über Jesus, über Gott, unseren himmlischen Vater, dann werden sie uns als Väter als Beispiel nehmen und sie werden vielleicht diese Spannung haben und sagen, ja, mein Vater war nicht immer okay. Ich weiß, wir sind sündige Menschen, aber das heißt ja nicht, dass wir sündlos leben sollen, sondern wie wir damit umgehen, dass wir durchaus auch unseren Kindern sagen, du, ich habe da versagt, das war nicht okay. Dann wissen sie, ich bin zwar ihr Vater, aber ich habe mich nicht immer richtig verhalten. Drei Aspekte möchte ich euch mitgeben. Ein Vater wird immer das Beste für die Kinder wollen. Ich glaube, Gott, der Vater, ist jemand, der uns anschaut und wir sind so wichtig für ihn. Wir sind ihm nicht egal. Er versteht unsere Nöte, er schaut in unser Herz hinein, er weiß, was in uns vorgeht. Und er begegnet uns als sein ein Vater, der uns in die Arme nimmt und uns begleitet. Ich weiß, irdische Beispiele sind vielleicht, sagen nicht immer alles aus, aber vielleicht versuche ich doch anhand eines Beispiels aus meinem Leben, aus der Beziehung zwischen mir und meinem Sohn etwas zu sagen, um zu zeigen, dass so ähnlich ist unser himmlischer Vater. Als mein Sohn, mein jüngster Sohn, 15 Jahre alt war, und in dem Alter will man ja dann Motorradführerschein haben und alles. Ja, die Mamas sind dann ein bisschen zurückhaltend, aber die Papas sagen, ja klar, warum nicht und so. Naja, wir waren ein bisschen vorsichtig, aber ich dachte, wir nutzen mal diese Gelegenheit und reden mal mit ihm auch über seine schulischen Leistungen und Noten. Und ihr wisst ja, in der Pädagogik ist es durchaus zulässig. Zumindest alle Tiere trainiert man so, dass man, wenn ein Hund oder wer auch immer etwas leistet, dass man ein Leckerli gibt. Und so dachte ich, das ist ein pädagogisches Prinzip, das überall eigentlich auch in Kindergärten und Schulen angewandt wird, auch zu Hause, dass man sagt, schau mal, ja, deine Note, und in dem Alter, 15 Jahren, Pubertät, ja, ist die Schule nicht sehr wichtig. Die Noten waren also ein bisschen tiefer als wir uns wünschten. Und wir dachten, ja, ich sag mal den Namen meines Sohnes, ich habe gefragt, ob ich das erzählen kann, weil nicht immer ist es gut, wenn die Väter von der Kanzel alles erzählen. Die Pastoren sind ja immer so gläsern, da muss man aufpassen. Aber ich habe ihm versprochen, wenn jemand dann über dich ein bisschen lästert, dann kriegt er Ärger mit mir. Dann hat er gesagt, ja, kannst du erzählen. So, auf jeden Fall, er sagte zu ihm, Niklas, es ist schön und gut, wir erlauben dir, Führerschein mit 60 zu machen, aber wir würden gerne, dass du deine schulischen Leistungen etwas besser sind. Und wir haben mit ihm zusammen, im Gespräch mit ihm, nicht ihm etwas vorgesetzt, sondern, schau mal, wir schreiben uns auf ein Blatt die Regeln, wie du es schaffst, einen Durchschnitt zu haben. Und ich gebe zu, ich habe den Durchschnitt nicht hochgesetzt, ich habe so ungefähr in der Mitte. So dass er eine 4 mit einer 2 durchaus sehr gut verbinden konnte. 3 Durchschnitt. Ist nicht viel, oder? Schaffbar, machbar. Und wir haben dann die Regeln aufgestellt, wenn du zum Beispiel eine 5 nach Hause bringst, wenn du einen Test schreibst, dann darfst du am Wochenende nicht Freunde besuchen. Ist nicht schlimm, oder? Ja, so ein paar Regeln aufgeschrieben und wir haben es abgemacht und er sagte, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Und er freute sich schon auf den Führerschein mit 16 zu machen, dass er sein Motorrad fahren kann. Aber wir beobachteten dann Folgendes. Er verschloss sich immer mehr. Irgendwas stimmte mit ihm nicht. Und irgendwann rief ich ihn, sage, Niklas, lass uns miteinander sprechen, was geht in dir vor? Und dann brach er zusammen. Wir saßen im Wohnzimmer, er neben mir rechts, er bebte richtig und sagte, Papa, ich pack das nicht. Dann sprachen wir mit ihm darüber. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich saß mit ihm zuerst, dann ging ich hoch ins Schlafzimmer, da wo dieser Zettel lag, habe den runtergebracht, habe ihn zerrissen, diesen Zettel, und sagte, Niklas, wir haben etwas versucht, damit du es besser in der Schule packst und du ein Ziel erreichst und so weiter, aber wenn das dich fertig macht, ich verzichte darauf, auf all diese pädagogischen Regelungen und alles Mögliche. Denn ich liebe dich so sehr. Ich merkte, pädagogisch könnte es bei vielen, bei den meisten Jungs und Mädels vielleicht funktionieren, aber bei ihm nicht. Aber ich bin sein Vater und ich konnte meinen Sohn nicht leiden sehen. Und ich habe ihm gesagt, Niklas, ich liebe dich so sehr, ist egal, ob du einen Abschluss machst oder nicht, ob du vielleicht keinen Abschluss machst, ob du nachher keine Ausbildung schaffst oder nicht. Mir ist das so egal. Wichtig ist, dass du gut zurechtkommst. Pfeif auf die Noten. Ich hatte irgendwann mal diese Geschichte nicht zu Ende erzählt. Da kamen Leute nach der Andacht zu mir und sagten, ja, wie ist es rausgegangen? Ja, sag's jetzt. Er hat sein Fachabi gemacht, er macht seine Ausbildung, er wird jetzt im Juni heiraten, er entwickelt sich prima, super. Aber in dem Moment war das nicht dran für ihn. Und warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nicht durchgezogen? Ich hätte ja sagen können, Prinzip ist Prinzip, gerecht ist gerecht. Ja, wenn du das nicht schaffst, hast du es verbockt. Aber ich bin sein Vater. Und deshalb habe ich gesagt, ich liebe dich mehr als irgendwelche Prinzipien und Regelungen. Und wir haben eine super Beziehung mit den Kindern. Und ich freue mich, dass sie gern uns haben. Das ist das Erste. Nehmt das bitte mit. Ein Vater ist jemand, der uns kennt, der uns alles weiß, was uns bedrückt, was uns bekümmert. Er sieht in unser Leben hinein, unser Herz. Und es tut ihm weh, wenn wir leiden. Ein Vater ist jemand, der uns unendlich liebt. Wir sind in Gottes Augen ein besonderes Individuum. Und Gott liebt uns so sehr, dass er nur uns in unserer Situation sieht und liebevoll umarmt und sich um uns kümmert. Schaut mal, was in Lukas steht. Und ich dachte, dieser Vers, der sagt so viel aus. Und hier sagt Jesus im Lukas, und es gibt auch die Parallele im Matthäus-Evangelium. Ich habe hier die Vers 7 mittendrin aus dem Matthäus-Evangelium rausgeklaut, so hier rein, weil das der Paralleltext ist. Und dann gibt es weitere auch Ergänzungen. So, und hier steht Vers 11, lesen wir das. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er bittet um Brot, einen Stein biete? Oder er gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, schaut mal, was hier Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Darauf komme ich kurz noch zu sprechen, warum Jesus hier auch den Heiligen Geist mit einbindet. Aber Jesus sagt, schaut mal, ihr seid eigentlich Menschen, die an sich nicht heilig sind, die böse sind, aber wenn ihr euren Kindern nur das Beste gebt, wie viel mehr ist Gott, ein Vater, jemand, der euch so sehr liebt, das Beste für euch gibt. Und als ich dann Römerbrief gelesen habe, ich werde diesen Text nicht ganz lesen, nur diese fett markierten Bibelstellen. Ich habe das in meiner Bibel unterstrichen, wo Paulus sagt, über Gott redet, der uns, oder über Jesus, der sein Leben gegeben hat für uns, als wir noch Sünder waren, nichts taugten, ungerecht waren und so weiter. Da sagt Jesus, ja, ich gebe mein Leben für das Unbrauchbare da. Und Paulus sagt, schaut mal, wenn Jesus das getan hat und jetzt sind wir seine Kinder, wie viel mehr, unterstreicht euch ruhig das in eurer Bibel, um wie viel mehr wird Gott jetzt für euch da sein? Und dann wiederholt er das nochmal. Ja, nachdem wir jetzt versöhnt worden sind, ja, als wir Feinde waren, wie viel mehr wird er jetzt, nachdem wir seine Kinder sind, uns versorgen? Nehmen wir diesen Aspekt mit. Das Zweite, wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben auch als Christen immer wieder Situationen, wo wir nicht aus noch ein wissen und wo wir einfach dann beten und wird Gott uns hören? Ja, Gott liebt uns. Eines Tages rief meine Tochter mich an, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, rief uns an, sehr, sehr spät. Es war nach 11 Uhr, wir waren dabei, schlafen zu gehen und auf einmal rief sie an und sagte, du, wir sind krank, die Kinder sind krank, Mama, kannst du nicht Medikamente bringen? Und wir haben erst mal mit ihr geschimpft, was das soll, erst nach 11 Uhr anzurufen. Und sie wüsste ja früher schon, dass sie krank sind. Haben wir nicht gemacht, oder? Ich gucke so schockiert. Natürlich haben wir, auch wenn es schon spät war, uns auf den Weg gemacht und hingefahren. Und wenn wir Gott bitten um etwas, natürlich wird er uns helfen. So ist der himmlische Vater. Auch unser Versagen dürfen wir immer wieder ihm bringen und sagen, ja, wir haben wieder etwas gemacht, was nicht okay war. Wir haben uns falsch benommen, daneben benommen. Wir dürfen zu dem Vater kommen und sagen, hey, es ist nicht gut gelaufen. Manchmal schämen wir uns, manchmal ignorieren wir dann unseren Herrn. Lass uns viel mehr zu ihm kommen und sagen, es ist nicht gut gelaufen, Vater. Nennen wir ihn vielleicht Papi. Es war nicht okay. Und er wird uns umarmen und sagen, es ist okay. Jesus ist dafür gestorben. Zwischen mir und dir ändert sich nichts, auch wenn du etwas verbockt hast. Ich bin dein Vater, verstehst du? Und Gott leitet uns. Nicht nur das, sondern er begleitet uns. Und hier spielt der Heilige Geist eine gewisse Rolle. Er sagt, ich führe dich. Und wir dürfen damit rechnen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wie so ein Navigationsgerät ist. Und er möchte gerne uns begleiten, weil er unser Vater ist. Meine Tochter ist so, die so stark immer wieder versucht, die Kinder zu bleiben. Was passiert mit denen? Gestern rief sie an, die Tochter ist so, die Enkeltochter ist bei uns. Ich hatte mich eigentlich gefreut, jetzt mit ihr ausgiebig zu frühstücken, aber wir haben gefrühstückt so. Und sie rief sie später an und sagt so, wann sie sich schlafen gegangen ist, alles so. Und ich schrieb ihr zurück, lass los, sie ist bei uns, ist alles okay. Yeah. Aber sie ist Mutter, sie ist Mutter. So ist unser himmlischer Vater. Er schaut auf uns und guckt, wo wir sind, was wir machen und er will uns begleiten und ich glaube, wir sind diejenigen, die immer wieder eher ihm den Rücken kehren. Wir haben über Gott den Vater geredet, ja. Und ich glaube, Gott ist ein großartiger Vater, ein faszinierender Vater. Ich habe nur drei kurze Aspekte herausgenommen. Man könnte viel mehr über den Gott, den himmlischen Vater reden, wie er uns begleitet und segnet und für uns da ist. Und ich erlebe das immer wieder, wenn man zurückschaut auf das Leben, dass wir sagen, Gott ist so gnädig. Er manchmal erhörte, bevor wir gebetet haben, ja, weil er uns so liebt. Aber jetzt werde ich ein bisschen melancholisch, ein bisschen traurig. Ja, weil wir reden jetzt über uns. Wenn Gott so großartig ist, stellt sich hier die Frage, wie großartig sind wir? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir und auch ich das nicht so schätzen, dass wir so einen großartigen Vater im Himmel haben. Dass unser Verhältnis zu ihm nicht so ist wie sein Verhältnis zu uns. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, was denkt der himmlische Vater über mich, wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich vielleicht versage? Was empfinden wir als Eltern? Hier sitzen viele Eltern, wenn die Kinder daneben gehen. Ich weiß nicht. Einige sagen, naja, ich schäme mich ein bisschen, weil mein Sohn sich so und so daneben verhält. Je nachdem, welchen Weg die Kinder gehen. Manchmal muss man sagen, du musst jetzt nicht unter diesem Druck leben. Du hast deine Kinder erzogen, sie gehen ihren Weg und trotzdem erlebe ich das nicht nur bei den anderen, sondern auch bei mir. Wenn die Kinder etwas machen, dass man sofort denkt, was werden die Leute über mich denken jetzt? Geht das euch auch so, die Mütter und Väter? Ich weiß, nicht immer ist es richtig, so zu denken. Und trotzdem bleibt es faktisch so, dass die Kinder doch irgendwie einen Schatten werfen auf die Erziehung, auf das Verhältnis und auf die Situation in der Familie. Und ich ringe ein bisschen mit diesem Gedanken. Ist es okay, so zu denken oder ist es normal, dass es so ist? Als ich ins Studium gefahren bin, das ist schon sehr lange her. Ich merke, ich bin ja älter. Das ist wahrscheinlich jetzt schon über 38 Jahre her, machte ich mich auf mit dem Cadet City damals ins Studium, kam nach Basel an und ich werde es nie vergessen, das erste Mal saß ich so in der Wohnung in meinem eigenen Zimmer. Die Studenten wissen, ja, wie es so ist, wenn man hier zum BSB kommt und dann eine eigene WG hat und so. Alles ist neu. Ich wusste ganz genau, ich weiß immer noch, was wir zum ersten Mal gegessen haben, weil alles so neu ist. Und ich weiß, wie heute. Ich schlug meine Bibel auf, meine Bibel lese und es war dran, Titusbrief. Und ich saß über diesem Titusbrief, über diese Worte hier, Titus Kapitel 2, 2 bis 10. Und dort heißt es dann, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar und so weiter. Also ein ganzer Katalog, wie sie sein sollen. Dann den alten Frauen, wie sie sein sollen. wie sich verhalten sollen, was sie nicht tun sollen, wie sie junge Leute begleiten sollen. So ein Bild, wie Vorbilder sein sollen. Und dann stockte ich bei einem Satz, und den habe ich hier fett unterstrichen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Damit nicht Menschen auf euch schauen als Christen und das Wort Gottes verlachen. Nach dem Motto, naja, ihr seid ja auch nicht besser dran. Und ich weiß, dieser Text beschäftigte mich so sehr, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich leben, dass nicht Menschen auf mich schauen und wenn sie mich sehen, sagen, naja, was ist das für Christ? Und über Gott vielleicht lästern. Ihr tut immer nur so, dass ihr besser seid und alles. Aber wenn ich in euer Leben hineinschaue, dann ist alles nicht besser. Da ist vielleicht der unchristliche Nachbar besser als ihr. Ich habe mich so geschämt und ich habe in der Gemeindeerfahrung auch diese Erfahrung gemacht. Als wir als Gemeinde auch eine Krise haben, dann schauten viele auf uns und haben schlecht geredet über uns und über Gott. Und deshalb ist es schon irgendwo ein Fakt, dass wir als Kinder Gottes automatisch durch unser Verhalten einen Schatten werfen auf die Beziehung zwischen uns und dem himmlischen Vater. So war es in Israel auch so. Gott hat Israel gesetzt als Vorbild, und im Alten Testament, ich habe jetzt diese Bibelstellen alle nicht erwähnt, aber im Alten Testament heißt es immer wieder, dass die Heiden ringsumher auf das Volk Israel schauen und schlecht über Gott reden. Und deshalb ist unser Leben, dient dazu, nächste Folie, hier auch nur die fett markierten Verse, damit der Widersacher beschämt wäre, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir haben diese Berufung in dieser Welt, so zu leben, dass Menschen durch uns den himmlischen Vater sehen und sagen, so ist Gott. Und nicht immer, glaube ich, können sie es sagen, wenn sie uns sehen. Auch hier am Ende, Vers 9, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilendes schmücken. Als ich spätestens, als ich Römer dann durchgenommen habe, ich unterrichte auch den Römerbrief natürlich, Bereich Bibelkunde, und ich bleibe immer über diese Verse stehen. Apostel Paulus spricht über die sehr schlimmen Sünden, dann spricht er über Menschen, die so die Besseren zu sein scheinen oder wollen. Und dann kommt er zu den Juden und sagt, ja, ihr habt so viele Vorteile, euer Name und euer Gesetz und all diese Dinge reiht er auf. Und dann spricht er darüber, theoretisch ist es alles okay, was ihr sagt, aber praktisch lebt ihr danach nicht. Und schaut mal, was Paulus dann in Kapitel 4, Vers 24 sagt. Denn euretwillen wird Gottes Name gelästert unter allen Völkern. Sie schauen auf euch und sie sagen, was ist das für ein Gott, der ein Volk hat, das nicht so lebt. Deshalb möchte ich hier nicht mit einem hochgehobenen Finger hier diesen Punkt betonen, sondern auch auf mich gerichtet, auf uns alle und uns neu herausfordern. Schaut mal, welch einen großartigen Vater wir haben. Wie schön ist es, wenn wir diesem Vater auch dementsprechend begegnen oder entgegnen, dass wir sagen, Vater, du liebst uns so sehr und ich möchte so leben, wie du es von uns haben möchtest. Und ich möchte, dass Menschen an mir erkennen können, dass wir eine Beziehung haben, dass ich anders geworden bin durch Jesus, der in mir einen neuen Menschen geschaffen hat. Und das hat das Neue Testament oder Jesus auch so ins Zentrum gestellt, ja. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in dieser Welt. 1. Johannes 3, Vers 10 auch, eine Ergänzung vielleicht. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Ja. Lasst uns als Kinder Gottes in dieser Welt dem Herrn die Ehre bringen, durch unser Leben nicht nur in Worte zu sagen, ja, Gott ist unser Vater und wir haben eine Beziehung, sondern dass Menschen durch unser Leben sehen, ja, hier ist jemand, der eine tiefe Beziehung zu Gott hat und dementsprechend auch lebt. Und ich komme zum letzten Punkt. Wer Erbe ist, ist ein Glückspilz. Es lohnt sich, einen Vater zu haben, der so liebevoll ist. Es lohnt sich, diesem Vater nachzufolgen, ein Licht in dieser Welt zu sein und diese Beziehung auch zu beantworten mit einem guten Leben, das wir natürlich nicht aus uns selbst, sondern aus Jesus Christus leben können. Ja. Aber wir sind Erben. Was ist ein Erbe? Ich spreche ab und zu mit meinen Kindern über das Erben und ich habe auch ein Haus und wenn das Haus mal abgezahlt ist und so, dann habe ich letztens vor einiger Zeit den Kindern gesagt, guck, wir haben 3 Kinder und wenn wir mal weg sind, dann werdet ihr ungefähr so viel haben. Durch Corona und alles ist ja alles teurer geworden. Also innerhalb kurzer Zeit sind meine Kinder reicher geworden. Ja. Sie haben es noch nicht, aber ihnen gehört das. Sie sind meinen Erben. Wenn ich und meine Frau irgendwann nicht da sein werden. Nun, bei Gott ist es ja anders. Er stirbt ja nicht und erst dann treten wir das Erbe ein, sondern wir sind jetzt schon Erben ja, des Himmels. Wir sind als Erben eingesetzt. Gott wird nicht sterben, aber uns gehört schon all das, was Jesus hat. Wir sind Gottes Erben. Und das war in der Lesung am Anfang ja zum Ausdruck gekommen, dass wir eingesetzt worden sind als Erben. Die Ewigkeit, der Himmel, die Vollkommenheit, die Zukunft gehört uns. Und wir dürfen als Kinder Gottes, die wir einen Vater haben, freuen darauf, dass wir sagen, noch habe ich dieses endgültige Erbe, ich nenne das bewusst endgültige Erbe, nicht angetreten, aber ich werde es antreten. Und wenn ich sage endgültig, dann meine ich die Vollkommenheit, aber wir sind schon jetzt auf dieser Erde, Gottes Kinder und Gottes Erben und wir gehören zu ihm und niemand kann uns dieses Erbe wegnehmen, niemand. Der Ausblick in die Zukunft, die Hoffnung, die Ewigkeit und die Herrlichkeit sind tragende Elemente christlichen Glaubens, auch wenn wir noch hier auf dieser Erde sind. Johannes sagte so, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere zukünftige Herrlichkeit, in der wir leben. Achtung, nur ein Kind Gottes, des Vaters, ist ein Erbe. Niemand anders. Nur wer Gott als Vater hat, ist Erbe. Jetzt wird es ernst. Für diejenigen, die vielleicht hier sitzen oder online zuschauen, jetzt musst du wissen, ob du ein Kind Gottes bist und Gott dein Vater ist. Wenn nicht, dann bist du kein Erbe. Du kannst vielleicht bei Christen dabei sein, du kannst mitmachen, vielleicht sogar hier mitarbeiten, ich weiß es nicht, wie es hier geregelt ist und so weiter. Aber eines ist ganz, ganz klar, nur ein Kind Gottes ist Erbe, niemand anders. Vielleicht ist einer und andere hier, der das noch nicht weiß, wie man zu diesem Kind Gottes kommt. Nur ein paar Stichpunkte, das ist nicht der Schwerpunkt der Predigt, aber wenn du sagst, ich möchte Erbe sein, ich möchte das klar haben, dann sagt die Bibel ganz schlicht Folgendes. Zuallererst musst du erkennen, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, so wie du bist. Du brauchst Hilfe. Ohne Gott gehst du verloren, ohne Jesus gehst du einfach verloren. Und wenn du noch nie Jesus angenommen hast, der für dich am Kreuz gestorben ist, das feiern wir in diesen Tagen oder danach, Pfingsten oder Ostern haben wir gefeiert, Jesus ist für uns gestorben und nur dann, wenn du diese Heilstat in Anspruch nimmst und wenn du sagst, ich glaube, dass du für mich, für meine Unzulänglichkeit, für meine Sünden gestorben bist, wenn du Jesus in dein Herz angenommen hast, bist du sein Kind. Natürlich bedeutet es, wenn du sein Kind bist, dass du ihm auch nachfolgst. Ich will das mal veranschaulichen. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Mein sehr guter Freund, mit dem ich zusammen Theologie studiert habe, hat irgendwann geheiratet. Sie haben keine eigenen Kinder, also haben sie sich entschieden, Kinder zu adoptieren. Sie haben 2 Kinder adoptiert. Sie waren in der Mission, haben 2 Kinder adoptiert. Als sie nach Deutschland zurückgekehrt sind, haben sie dann 2 weitere Kinder in Pflege genommen. So sind sie zu viert. Wie denkt ihr, behandelt dieser mein Freund und seine Frau, diese 4 Kinder gleich. Sie leben im gleichen Haushalt, sie essen, sie schlafen alle bei ihm. So behandelt er sie gleich? Ja, natürlich. Er ist ein lieber Mensch. Er kauft für sie genauso ein, er versorgt sie genauso und alles. Gibt es da einen Unterschied zwischen den ersten und zwei und den anderen? Im Umgang mit ihnen sicherlich nicht. Sie haben vielleicht genauso ein schönes Zimmer wie die anderen alle. Aber wenn mein Freund und seine Frau mal sterben, wer ist Erbe? Nur die zwei Adoptierten, weil sie ihm gehören. Er hat sie adoptiert. Das andere sind Pflegekinder. Ich denke, das ist ein guter Vergleich für Menschen, die denken, naja, ich bin ja dabei, ich bin immer dabei, ich bin in einer christlichen Familie erzogen worden und ich bin in der Gemeinde oft dabei, mit der Jugendgruppe unterwegs und so weiter. Dann ähnelst du vielleicht so einem Pflegekind. Zwischen dir und dem anderen gibt es überhaupt keinen Unterschied. Du bist genauso angenommen bei den Christen und sie lieben dich und so, sie feiern mit dir und alles Mögliche. Aber du musst wissen, ob du Erbe bist. Aber du bist nur dann Erbe, wenn du Gott zum Vater hast. Und Gott zum Vater zu haben, kannst du nur, wenn du dein Leben Jesus abgibst und Jesus in deinem Leben Herr geworden ist. Dann bist du Erbe. Alles andere ist vielleicht Pflege, aber am Ende, wenn du dann vor dem Himmel stehst, wird Jesus dann ein Buch aufmachen und sagen, du stehst hier nicht drin, du bist nicht Kind Gottes. Ja, ich war überall dabei. Ja, du warst dabei. Es ist schön, dass du davon profitiert hast. Aber du hast nicht diesen Pass in den Himmel. Und ich möchte diejenigen, wahrscheinlich sind das die Minderheit, wenn überhaupt, online oder hier, vielleicht ist einer oder andere dabei, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Mach diese Entscheidung. Und dann weißt du ganz genau, du gehst nach Hause und sagst, so endlich mal ist der Stein vom Herzen und diese Frage ist geklärt in meinem Leben. Ich bin Kind Gottes, weil und jetzt ist Gott mein Vater. Ich profitiere nicht nur aus dem christlichen Haus, sondern ich gehöre dazu und ich habe jetzt das Erbe. Egal was passiert, auch wenn ich bei der nächsten Ecke einen Unfall habe und weg bin, ich bin im Himmel, ich gehöre zu ihm und Gott ist mein Vater. Gott segne euch.